Hi und herzlich willkommen bei Ausgebrochen Angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie-frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vorm Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben daran, ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören. So, ich habe hier für euch eine Gästin heute mitgebracht und ich bin auch selber ganz aufgeregt, weil es das allererste Mal ist, dass wir einen Gast in unserem Podcast hier haben. Und ich habe mir gedacht, dass das eine ziemlich gute Idee ist, weil es so schön ist zu sehen, wie Menschen an sich arbeiten, wie sie sich trauen. Und für mich gibt es nichts Bewegenderes als ein Mensch, der für sich losgeht und diese Unsicherheiten in sich nicht weiter akzeptiert. Und ich habe heute die Sinja mitgebracht. Sinja ist, kurz zur Erklärung, eine meiner Kundinnen und hat sich im November 2023 dazu entschieden, mit meinem E-Book zu starten. Und dann ging die Reise irgendwie los für dich, Sinja. Das E-Book war gefolgt vom Sommercamp. Den Relay Circle hast du mitgemacht, das Retreat hast du mitgemacht, das Audioprogramm, also einmal die volle Bandbreite eigentlich durch. Und ja. Es ist so schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo. Wie aufregend.
Ja, total, total aufregend. Für uns beide gerade. Es ist voll schön, dass wir diesen aufregenden Moment ja auch irgendwie miteinander teilen können gerade, oder?
Ja. Mhm,
ja, richtig cool. Sinja, magst du einmal ganz kurz erzählen, wer du bist? Also du musst nicht alle Details erzählen, einfach nur, wie sieht dein Leben aus? Ja, wie sieht dein Alltag so ganz grob aus? Womit kann man sich mit dir identifizieren?
Also ja, ich bin Sinja, ich bin noch 32 Jahre alt, komme aus Sachsen, deswegen versuche ich so hochdeutsch wie möglich zu sprechen, dass mich jeder gut versteht.
Ja.
Das genau, ich lebe mit meinem Partner, unserem Hund und unserer vierjährigen Tochter hier ganz idyllisch auf dem Dorf in einem Haus. Mhm. Ja, bin angestellt. Ja, mehr gibt es eigentlich so im Allgemeinen nicht zu sagen.
Ja, ja, okay. Magst du uns verraten, wie lange die Emetophobie dich schon begleitet? Und vielleicht magst du uns auch verraten, wie die Phobie vor deiner Heilungsreise sich geäußert hat, wie sie sich gezeigt hat, wie sie sich ausgeprägt hat, worunter du gelitten hast.
Also ich, so wenn ich mich richtig erinnere, begann die Emetophobie so in der Jugend, mit 14, 15 ungefähr, hat das gestartet, als ich schwer enttäuscht worden bin von einem Mann damals. Und seitdem war es irgendwie ein Problem für mich. Das hat sich dann geäußert, dass ich Diskotheken vermieden habe. Viele Menschen waren für mich unangenehm, Konzerte und so weiter. Ich habe das trotzdem getan, aber es war immer ja, mit einem mulmigen Gefühl verbunden. Ne? Ja, es hat sich dann so durchgeschlichen, ich habe mich durchgeboxt, ich war jung und hatte ja sonst keine großen Verpflichtungen, ne? Man kommt da schon irgendwie durch und so richtig extrem bewusst ist mir das dann alles oder bewusst so richtig extrem ausgebrochen nochmal, ist es dann tatsächlich, als unsere Tochter geboren wurde, wurde es so Richtung Kindergarten ging. Weil erst dann, wir hatten uns mit mehreren Muttis getroffen, mit den Kindern und als es dann das erste Mal so aufgeploppt ist, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich das jetzt aushalten? Und unsere Tochter ging dann so circa 4-5 Monate in den Kindergarten. Es war eigentlich alles in Ordnung so. Also die hat das gut gemacht. Mhm. Aber dann kam der Herbst, die dunkle Jahreszeit. Mhm. Und ich bin 30 geworden. Ich habe mir gesagt, Schluss, ich kann so nicht mehr leben. Ich habe wirklich gedacht, jeder Abend war eine mega Herausforderung. Ich habe viele Abende gehabt, an denen ich zitternd auf der Couch saß, mich versucht habe abzulenken. Mein Partner hat mich zum Glück immer gut unterstützt, aber er konnte es ja nie richtig nachvollziehen. Mhm. Ich habe immerfort aufs Babyfon geguckt, hat sie sich jetzt bewegt, atmet sie auffällig oder ja, dreht sie sich viel hin und her. Und er hat immer gesagt, was soll denn sein? Ja? Mhm. Und das war für mich der Schritt zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich muss das hier irgendwie beenden. Mhm. So will ich nicht mehr sein. Mhm. Genau. Und dann fing meine Reise an.
Ja. Mich würde noch interessieren, einen Schritt vorher, weil ich weiß, dass das ganz, 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 ganz viele Frauen da draußen interessiert. Wie hast du die Schwangerschaft erlebt? Wie war es vorher für dich? Wie war es währenddessen für dich? Das ist ja sehr unterschiedlich.
Also, vorher war es in Ordnung. Also ich habe die Phobie.
Also für dich war klar vorher, du willst auf jeden Fall ein Kind und genau. Das war gesetzte Sache. Okay. Mhm.
Das war gesetzte Sache und es hat sich für diese Schwangerschaft, für diesen Weg, den ich gehen wollte, dass wir ein Kind bekommen, hat sich die Phobie irgendwie in den Hintergrund geschoben. Es war überhaupt gar kein Thema. Ich habe nicht drüber nachgedacht, wird mir vielleicht in der Schwangerschaft schlecht? Wie überstehe ich die Geburt? Geht dieses Kind mal in den Kindergarten? Das war überhaupt gar kein Thema. Das war total im Nachhinein total irre eigentlich, dass das sich so überhaupt nicht gezeigt hat. Ja, die Schwangerschaft war dann, natürlich hatte ich Übelkeit, ich habe mich aber nicht übergeben. Ich hatte Übelkeit, das war auch schlimm für mich so an einigen Tagen. Ne, man ist ja sowieso hormonell ganz anders aufgestellt. Und das war für mich auch, ich habe gesagt, ich mache das nie wieder. in diesen Momenten. Aber ja, es war überhaupt kein, es hat, also die Phobie hat sich mir da gar nicht in den Weg gestellt.
Es war nicht so wichtig, ne?
Es war nicht so wichtig. Nein, wir wussten, wir wollen ein Kind bekommen und es hat dann super schnell auch geklappt, zum Glück. Ne? Und da war das die Schwangerschaft über. Und auch während der Geburt und so, auf die ersten Monate überhaupt gar kein Thema.
Ja, das war bei mir tatsächlich ähnlich. Also vorher hatte ich Angst, deswegen bin ich ja auch vor, also als ich den Heiratsantrag bekommen habe, habe ich gewusst, okay, scheiße. Ich wusste schon immer, das war so, ich wollte halt so diese Bilderbuchfamilie, wahrscheinlich, weil ich sie selber nicht so hatte. Und ich wollte direkt quasi mit der Hochzeit irgendwie dann auch in die Kinderplanung einsteigen. Und ich habe so gedacht, okay, vorher, bei mir war es sehr präsent, ich schaffe das nicht. Ich kann das so nicht. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich absolut der festen Überzeugung. Ich hätte meinen Arsch darauf verwettet, dass wenn mein Kind sich übergeben muss, dass ich renne. Also ich habe auch vorher tatsächlich mit meinem damals Verlobten, meinem jetzigen Mann, abgemacht. Ich sage, wir können das gerne machen. Ich bin bereit, ich möchte Mama sein. Und von mir aus auch direkt, aber du musst mir eins versprechen. Und ich habe dieses Versprechen wirklich Hand und Siegel, also er musste auch einschlagen. Ich habe das todernst gemeint. Ich glaube, er wusste gar nicht, wie ernst ich das meine. und habe ihm gesagt, aber du musst mir versprechen, dass wenn unser Kind Magen-Darm hat, ich kann das nicht. Du musst das machen. Ich bin weg, ich renne dann. Und
das habe ich tatsächlich auch gesagt.
Ja, krass.
Ja, wir hatten einen Hund. Aha. Schon vorher gemeinsam. Und wenn der Hund sich erbrochen hat, ich konnte das nicht wegmachen. Es hat immer mein Partner gemacht. Und ich habe gesagt, wenn wir mal ein Kind haben, ist auch genau das deine Aufgabe.
Ja, krass. Und was ich auch so erstaunlich fand, war, dass als ich dann schwanger war, war das gar kein Thema. Also mir war auch übel, so dieses flaue Gefühl, was man so mit, dieses Koddrige, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist, man spürt, dass das so hormonell ist und nicht, nicht jetzt wirklich krank. Und ich hatte auch eine Situation, da war es wirklich stark und ich habe gedacht, okay, es könnte sein, dass ich mich gleich übergebe. Und ich war sogar unterwegs, also ich war gerade essen mit einer Freundin und bin dann nach Hause gefahren, also bin ins Auto gestiegen. Und dann habe ich halt nur gedacht, okay, dann ist das halt jetzt so. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gedacht habe, okay, dann ist das halt jetzt so. So krass. Also total untypisch einfach für mich. Ich denke, dass die Therapie da schon einiges geregelt hat. So. Magst du uns verraten, ab dem Punkt, den du gerade genannt hast, also diesen Wendepunkt zu merken, hier hat sich jetzt ein Verhalten eingeschlichen und Gefühle irgendwie breit gemacht in mir, dieser Fluchtmodus ist dann immer stärker mit dem Kindergarten gekommen, ja, ich muss was tun, ja. Was hast du dann gemacht? Was waren so deine nächsten Schritte?
Also ich habe mir zu meinem 30. Geburtstag von allen Gästen Geld gewünscht und ich hatte die schöne Idee, ich gehe mit meinem Geld los zu einer Heilpraktikerin und lasse mich hypnotisieren. Und habe gedacht, ich fahre dahin, mache die Hypnose und vielleicht ist dann alles in Ordnung. So war die Idee und so habe ich es auch getan. Also ich bin dann tatsächlich nach meinem Geburtstag zur Hypnose gefahren. Die Umstände waren leider nicht so günstig. Es war super warm. Ich bin eine Stunde gefahren im Auto, war natürlich aufgeregt, war in einer fremden Stadt, bis ich dann das Haus gefunden habe. Und ja, ich habe diese Frau vorher nie gesehen und dann sollte die mich da sofort hypnotisieren. Das hat natürlich semi-gut geklappt. Ich war kurz, so denke ich, vor diesem Trance-Moment. Aber es war natürlich absolut, ja, das war nichts, ne? Ich habe es aber probiert. Ich habe gedacht, okay, gut, so funktioniert es jetzt für mich nicht. Und habe dann einfach eine Psychotherapeutin mir gesucht. Hier in der Nähe. Ich habe gedacht, dann probiere ich das so. Wenn es nicht klappt, das zahlt ja dann auch erstmal die Kasse. Ne? Ich gucke da einfach mal, wie das so harmoniert und so weiter. Bei dieser Psychotherapeutin bin ich bis heute in Therapie. Wir haben uns anfangs sehr regelmäßig...
Das heißt jetzt 3 Jahre? Richtig?
Ja. Ja, genau. Ja, drei Jahre, also fast ja im Herbst dann, ne? Also so Spätsommer, ja. Und ja, bei ihr bin ich heute noch in Therapie. Wir haben uns anfangs wöchentlich gesehen. Diese allgemeinen Dinge übers Nervensystem hat sie mir erklärt. Erst einmal, wie das funktioniert im Körper, was passiert, welche Vorgänge finden da statt. Wir haben so ein bisschen die Familie auch aufgestellt. Was gibt es da für Schwierigkeiten, für Baustellen auch? Und ja, meinen ganzen Lebenslauf so ein bisschen auseinandergenommen. Und dann habe ich aber ja im Herbst oder im Winter 2023 dein E-Book, beziehungsweise habe ich über Instagram überhaupt deine Seite gefunden und habe das E-Book gelesen. Und das weiß ich auch noch ganz genau. Ich saß im Badezimmer beim HNO und habe das so gelesen und dachte, ja, das hast du alles schon mal von der Therapeutin auch gehört, das ist irgendwie genau das Gleiche. Konnte das da schon irgendwie ein bisschen besser greifen, als das am Anfang in der Therapie so war. Und dann, ich habe einen recht weiten Arbeitsweg, ich war 50 Minuten, dachte ich, okay, dann nutzt du die Zeit und hörst mal den Podcast. Genau. Und da habe ich, irgendwie war das dann so dieser Klickmoment, wo ich dachte, okay, es gibt eine Person. Für mich war das bis dato, das habe ich auch in der Therapie immer gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man jemals diese Angst verlieren kann. Also da war ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das nicht sein kann. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Und dann kamst du und dann gab es plötzlich jemanden, der das da rausgeschafft hat. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also es muss das ja irgendwie gehen. Genau, und dann habe ich den Podcast dann angehört und von Anfang an, ich habe das unter der Dusche sogar dann gehört, weil ich unbedingt wissen wollte, wie ist der Weg, wie geht's lang, ne, was muss ich tun? Und ja, es hat sich alles dann so wiederholt und vorstellen konnte ich mir jetzt immer noch nicht, aber so ging halt dann der Weg weiter, dann kam das Sommercamp, wo ich dachte, okay, investierst du da erstmal ein bisschen Geld und guckst mal, wie das so funktioniert, wie wird das ablaufen. Und ja, jetzt stehe ich hier.
Jetzt bist du Teil dieses Podcasts.
Stell
dir mal wirklich die Sinja vor, die angefangen hat, da auf dem Nachhauseweg den Podcast zu hören.
Ja, das ist so Wahnsinn, ey.
Eigentlich eine richtig geile Vorstellung, oder? Und dann dann sitzt du jetzt hier und bist Teil davon.
Wahnsinn. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, innerhalb so auf, ja, irgendwie kurzer Zeit.
Ja.
Auch wenn es jetzt insgesamt die Heilungsreise, sage ich, drei Jahre schon sind, aber das letzte Jahr war so intensiv, dass es jetzt so viel besser geworden ist in dem letzten Jahr. Das hätte ich mir nie erträumen lassen.
Magst du verraten, was deine größten Veränderungen sind? Also was du tatsächlich spürst, was du erfährst, woran du das für dich messen kannst, dass es besser geworden ist?
Ja, also kurz, ich hatte, ich weiß gar nicht, wann du das erzählt hast, ob du das im Podcast erzählt hast oder irgendwann im Circle mal, dass du angefangen hast, es darauf anzulegen. Diese Erkrankung zu bekommen, gar nicht mehr deine Hände gewaschen hast, ne, so, ja, gefühlt alles in den Mund gestellt hast, so in der Öffentlichkeit, und habe gedacht, Mensch, vielleicht versuchst du es einfach mal damit. Und das war mein erster Schritt. Also ich habe dann wirklich... Das war der erste Schritt. Und ich desinfiziere mich tatsächlich seit 2010, das weiß ich, da waren wir in Paris, und seitdem desinfiziere ich mich immer. Es ist schon eine richtige Regelmäßigkeit geworden, das Automatismus total, immer bei jedem Türklinken anfassen im Büro, immer. Und ich dachte dann, okay, wie startest du diese ganze Nummer? Du wirst das Desinfizieren einschränken. Ich konnte mir noch nicht genau vorstellen, wie ich das überleben werde, aber ich wollte den Mut zusammenfassen und habe angefangen, nachdem ich Hannah in die Kita gebracht habe, mir die Hände nur noch zu waschen. Weil ich dachte, okay, wenn wir es aus der Kita bekommen, dann sowieso über unsere Tochter. So, also habe ich da angefangen, mir die Hände zu waschen. Ich bin nach Hause gefahren. Es war ein unglaublich ekelhaftes Gefühl für mich. Ich habe mich dreckig gefühlt und einfach unwohl, aber ich habe es einfach, in Anführungsstrichen, einfach ausgehalten, diesen Heidenweg, und habe mir dann die Hände gewaschen. Dann war es in Ordnung. Und so ging das los mit dem Händewaschen nach der Kita, dass ich das, oder mit dem Desinfizieren nach der Kita, dass ich das eingeschränkt habe. Und habe das dann Stück für Stück erweitert, sodass dann letztes Jahr der Urlaub im Mai, der erste Urlaub war, wo ich auch unserer Tochter auf dem Spielplatz nicht mehr die Hände desinfiziert habe. Wir sind mit der Gondel gefahren. Ich habe das alles gesehen. Also die Gedanken sind dennoch da. Aber ich habe es einfach versucht auszublenden und habe gedacht, du bist jetzt mutig, du schaffst das. Es wird nicht zu uns kommen. Jetzt nicht hier im Urlaub, es wird nicht passieren. Ich habe darauf vertraut, dass es nicht kommen wird. Ist es auch nicht.
Ich glaube, da sagst du gerade was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Weil das ist tatsächlich ein Gedankengang, der bei ganz vielen Emetophobikern ganz, ganz präsent ist. Viele trauen sich ja auch nicht, und das war bei mir, war das genauso, auch auszusprechen, wie lange man schon keinen Magen-Darm oder so mehr zu Hause hatte. Weil man dann gedacht hat, wenn ich das jetzt ausspreche, dann hört das Universum das da oben und denkt so, oh, die haben wir vergessen. da müssen wir jetzt mal wieder diese Krankheit schicken. Ja? Also ich habe immer gedacht, ich provoziere quasi mein Schicksal damit. Und das ist ein Punkt, den ganz, ganz viele haben, dass sie sich nicht trauen, diese Vermeidungshandlungen zu unterlassen, weil sie glauben, dass sie dann in diesem System quasi auffallen und es dann erst recht bekommen und dann diese Bestätigung haben. Und was glaubst du, warum hast du das geschafft, dir dann zu sagen, es wird jetzt nicht passieren?
Ich denke, es war das Vertrauen in alles, so in dem Moment, das Vertrauen ins Universum, sage ich mal, dass wir das jetzt nicht bekommen werden. Und selbst wenn wir es bekommen würden, dass wir das ganz schön schaffen werden.
Ja.
Ich wollte mir das, ich wollte es vor allen Dingen auch für unsere Tochter einfach aus unserem Leben streichen. Mhm. Weil sie bekommt es ja auch mit.
Mhm.
Und ich will ja nicht, dass sie genauso mal leidet, wie ich gelitten habe. Und dachte, nein, für sie soll doch die Kindheit leicht bleiben und nicht nach jedem Spielplatzbesuch erstmal zu Mama zur Desinfektion zu kommen, sich die Hände zu waschen, vor dem Essen in der Gaststätte immer. Ich dachte, nein, du wirst das jetzt unterbinden für deine Tochter, dass sie eine leichte Kindheit haben kann.
Mhm.
Eine normale Kindheit haben kann, wie ich sie auch hatte. Mhm. Ja, also ich hatte das auch nicht, dass meine Mutter mir nach dem Spielplatz die Hände desinfiziert hat.
Mhm.
Und da einfach spielen und draußen rumtollen, so wie ich das wollte.
Mhm.
Und so möchte ich das natürlich auch für unsere Tochter und habe dann gesagt, Schluss, sie soll jetzt da machen und dann wird es schon gut gehen. Das Vertrauen einfach.
Also du hast ein richtig, richtig gutes Warum gehabt, warum du das tun solltest. Ich glaube, dass ein Punkt, warum du das auch glauben konntest, ein gewisses Maß an, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Naivität gewesen ist. Also wie du gerade gesagt hast, erstmal Naivität ist ja bei uns total negativ abgespeichert. Eigentlich ist das so ein Wort, was wir eigentlich eher mit weiblichen Personen verbinden häufig. Ja? Und es ist negativ abgespeichert. Ja, das ist nicht gut, naiv zu sein, weil dann vertraust du Dingen, die ungewiss sind oder unsicher sind und läufst Gefahr, irgendwelche Fehler zu machen oder kontrolliert zu werden von irgendjemandem oder irgendwas. Und es ist ja schon auch naiv zu denken, ich nehme jetzt mein Geld und gehe jetzt zur Heilpraktikerin, zur Hypnose und das machen ganz, ganz viele. Und dann mache ich das jetzt, zwei Sitzungen und habe das vielleicht aber schon seit 10, 15, 20 Jahren. Und dann ist das vielleicht weg oder zumindest so gut, dass ich besser damit leben kann. Und man könnte jetzt sagen, boah, wie naiv. Aber ich glaube, dass diese Naivität, also auch so ein bisschen den Glauben an Wunder zu haben, ja, den Glauben an Dinge zu haben, die jetzt vielleicht unrealistisch erscheinen. Ja, wie es dir unrealistisch erschien, ist, dass man Emetophobie heilen kann.
Ja.
Aber Fakt ist, wenn du immer rational nur an das Bestätigte glaubst, dann wirst du ja auf deinem Punkt stehen bleiben, weil der Konsens da draußen ist immer noch, Emetophobie ist nicht heilbar.
Mhm.
Ja, du kannst lernen, damit zu leben. So sagen viele Therapeuten das ja. Aber es ist in dem Sinne nicht heilbar. Und wenn du daran glaubst, dann bleibst du da stehen, wo du jetzt gerade bist. Und wenn du an Wunder glaubst, dann versuchst du ja aber Dinge, dein Schicksal zu verändern. Und dann glaubst du an dich und dann nutzt du diese Naivität aus, um dann auch in dem Moment vielleicht in der Gondel naiv zu sagen, mir passiert nichts. Aber so entsteht halt das Vertrauen in dich und das Vertrauen in das Leben und du bekommst unterm Strich einen gesunden Optimismus in dir, der sagt, hey, nicht hinter jeder Ecke lauert eine Gefahr, sondern ich bin jetzt gerade sicher. Und das wiederum führt dazu, mal ganz von diesem ganzen universellen Hokuspokus weg, es führt dazu, dass du dein autonomes Nervensystem in den Sicherheitsmodus bringst. Und nicht in den Kampf- oder Fluchtmodus. Weil im Kampf- oder Fluchtmodus überlegst du, was ist hinter jeder Ecke. Und im Sicherheitsmodus kannst du dich halt auch mal entspannen. Und je entspannter du bist, desto weniger Trigger nimmst du auch wahr. Also voll schön, dass du in der Lage dazu bist, an Wunder zu glauben.
Ja, vielleicht wusste ich es auch damals einfach noch nicht besser, was da eigentlich dahinter steckt.
Mhm.
Es war für mich immer die Angst vor dem Erbrechen. Aber inzwischen habe ich durch dich gelernt, dass es ja gar nicht ums Erbrechen geht. Und wenn man dann an sich arbeitet, dann führt es irgendwie zum Ziel.
Was würdest du sagen, worum geht es denn bei der Angst vorm Erbrechen? Also wenn es nicht um das Erbrechen an sich geht.
Kontrolle. Kontrollverlustangst. Mhm. Ja, eindeutig. Also so ist es bei mir. Und ich denke, bei allen, kann man das pauschalisieren? Ich denke schon, oder? Die Kontrolle zu verlieren, ist in dem Moment das größte Problem oder die größte Angst.
Mhm. Kannst du einmal erzählen, warum du Angst hattest oder was du befürchtet hast, was passiert, wenn du die Kontrolle verlierst? Und vielleicht auch im Vergleich dazu, warum es jetzt für dich nicht mehr so gefährlich ist, die Kontrolle zu verlieren?
Ich denke, dass ich immer Angst hatte, negativ aufzufallen. Ich hatte immer den Wunsch, dass jeder mich mag und dass ich immer gut dastehe und stark dastehe und ja, nicht negativ einfach, nicht schwach und nicht eklig auch. Ja. Und inzwischen, ja, es ist mir egal geworden. Also, was andere von mir denken. Also, nicht alle und auch sicherlich nicht in allen Lebenslagen, aber es hat sich schon sehr gewandelt, dass ich nicht mehr versuche, so perfekt zu sein. Und dass es in Ordnung ist, wenn man auch mal schwach ist und nicht die Kontrolle hält. Es ist viel Arbeit, es war viel Arbeit auch im Alltag mal die Kontrolle abzugeben. Das war auch in deinem Podcast, wo du meintest, einfach mal auf einem anderen Parkplatz zu parken oder den Papa die Klamotten rauslegen zu lassen fürs Kind. Das ist ja irgendwie, man hat ja dann so seine Muster, ne? Man fährt so jeden Tag so gleich. Alles muss geregelt sein. Und wenn man da mal ausbricht aus diesem Muster, aus diesem Raster,
ausbricht,
genau, dass man da irgendwie nach seinem Nervensystem zeigt, es kann auch anders gehen und es ist scheißegal, ob das Kind dann halt gemustert im Kindergarten aufkreuzt. Es redet ja dann keiner mehr darüber. Und selbst wenn, ja, uns muss es ja gut gehen, als Familie und als Paar und als Eltern und die engen Freunde und alle anderen haben ihr eigenes Leben.
Ja, das war eine Woche im Sommercamp, wo es die Aufgabe gab, so viel wie möglich Dinge zu tun, die man vorher noch nicht getan hat. Zum einen, um zu lernen, dass, andersrum auf die Toilette setzen oder bei mir wäre das ja eine andere Tasse zu nehmen, weil ich ja immer meine zwei Lieblingstassen nehme zum Beispiel, auf einem anderen Parkplatz zu parken, wie du gerade schon gesagt hast. Warum? Einfach, um erstens zu lernen, hey, ich kann die Kontrolle durchbrechen und ich kann flexibel sein, viel flexibler als vorher und mir passiert trotzdem nichts. Ja, und ich kann neue Erfahrungen dadurch ja auch machen. Ja, vielleicht ist der neue Parkplatz, den du dann gewählt hast, auf einmal viel cooler. Zum Beispiel. Ja. Und zum anderen aber auch, um die neuronalen Netzwerke im Gehirn aufzubrechen, weil du hast ganz, ganz klare Wege, wie du denkst. Ja, wenn du in einer Phobie drin steckst, dann ist es wirklich Gedanke A geht zu Gedanke B und daraus entsteht dann Handlung C quasi, ja. Und wir wollen das ja durchbrechen, wir wollen ja anfangen, neu zu denken und neue Wahrheiten zu integrieren und dafür bricht man halt diese neuronalen Netzwerke auf. Quasi einmal Chaos im Kopf erstellen, um wieder flexibel zu sein, um zu sagen, okay, ich kann auch erst von A nach C denken oder ich kann auch mal andersrum denken, und kann auch mal lernen, hey, es ist total egal. Also meine Tochter zum Beispiel oder meine Töchter sind auch ganz, ganz häufig mit Unterhemd. Ja. mit Unterhemd und Sweatshirtjacke in den Kindergarten gebracht worden von meinem Mann. Teilweise mit ungekämmten Haaren. Und ich habe einfach nur gedacht so, oh Gott. Was so, das war so dieser Moment so, was denken jetzt die Erzieher, dass wir das nicht mehr auf die Reihe kriegen, unsere Kinder zu kämmen oder denen was Vernünftiges anzuziehen und dann auch zu merken, erstens, die bewerten uns gar nicht danach und selbst wenn, es ändert einfach nichts, es ändert gar nichts an meinem Leben, es ändert nichts an meinen Werten, es ändert nichts an der Beziehung zu den wichtigsten Personen in meinem Leben, Es ist halt einfach nur ein fucking Unterhemd. Es hätte halt auch ein Top sein können oder was auch immer. Ne? So. Unwichtig.
Ja.
So unwichtig eigentlich. Ja. Spannend. Würdest du sagen, gab es noch weitere Übungen oder Momente auf deinem Heilungsweg, wo du gesagt hast, so, da habe ich besondere Dinge erfahren oder da hat sich was geändert bei mir?
Also der erste Moment, wo ich gemerkt habe, hier tut sich was, war 2023 oder 2024, ich weiß gar nicht mehr. Ich war im Büro, eine Stunde halt weg von zu Hause und die Kita hat angerufen, dass Hannah sich erbrochen hat. Und ich musste aber meinem Partner Bescheid geben, weil ich hätte zu lange gebraucht einfach. Und er hat sie dann abgeholt und ich saß auf Arbeit und dachte, oh mein Gott, jetzt ist es soweit. Es ist wieder soweit. Und ich bin dann nach Hause gefahren, also ich habe bis zu Ende gearbeitet, bin dann nach Hause gefahren und habe auf dem Nachhauseweg gedacht, okay, das wird jetzt eine Herausforderung. Ich glaube sogar, dass du mir geschrieben hast, du wirst diese Herausforderung schaffen oder sie ist als Herausforderung, also irgendwie dieses Wort Herausforderung war so in meinem Kopf. Und ich habe gedacht, ja, wir werden das jetzt schaffen. Diese Herausforderung werde ich jetzt schaffen. Wir sind jetzt zu Hause. Ich habe auf Arbeit Bescheid gegeben, egal was kommt. Ich fühle mich bereit und stark genug, das jetzt durchzustehen. Und das war das allererste Mal. Ich war dann danach die Woche auch bei meiner Therapeutin und habe vor Strahlen meinen Mund nicht mehr nach unten bekommen, weil das der erste Fortschritt war. Und ich dachte, wow, wir sind auf dem richtigen Weg. Es hatte sich dann übrigens auch alles erledigt, war gar keine Erkrankung, war alles gut. Aber zu wissen, dass ich dieses Gefühl einfach haben kann, dass ich nicht so negativ der ganzen Sache gegenüberstehe, hat unheimlich gut getan. Und
so ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und sagen, genau, okay, wenn die Scheiße jetzt schon da ist, dann müssen wir da jetzt durch, ne?
Genau, genau. Und dann war auch letztes Jahr im Dezember der Moment, als ich eigentlich lasse ich unsere Tochter immer vor Weihnachten zu Hause aus Sicherheitsgründen, alle werden das kennen, alle Mamas. Und Weihnachten ist mir immer so wichtig, einfach als Fest, als in Familie. Und wir hatten vorher, glaube ich, ein Mentoring und du hast gesagt, ist es denn wirklich wahr, dass eure Tochter sich anstecken wird an diesem Tag, wo der Weihnachtsmann kommt? Und an diesem Tag ging es mir, wo ich hin und her überlegt habe, nehme ich ihr jetzt dieses Erlebnis? Es war der Mittwoch vor den Ferien, vor die Kita zugemacht hat. Normalerweise wäre sie die ganze Woche zu Hause geblieben. Und ich habe überlegt, okay, schaffe ich sie jetzt an diesem Mittwoch zu dem Weihnachtsfest? Oder lasse ich sie zu Hause? Und diese Frage, ist es wirklich wahr? Ich habe sie vorher schon so oft gehört, überall gelesen, bei dir im Podcast gehört und auch in den Zirkeln gehört. Und in diesem Moment kam sie an in meinem Kopf. Irgendwie, dann ist das so, wo ich so dachte, ja, ist es denn wirklich wahr? Kann sie sich nicht auch dann beim Einkaufen mit Oma, Opa noch irgendwas holen? Wer sagt denn, dass sie sich da ansteckt? Wer sagt mir das denn? Es ist nur meine Wahrheit in dem Moment, aber ist sie wirklich wahr? Und ja, sie war beim Kindergartenfest mit dem Weihnachtsmann, hatte einen wunderschönen Tag. Und wir hatten noch ein wunderschönes Weihnachtsfest, weil es ist nichts passiert. Und auch da war ich so froh und stolz auf mich, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und es hat mir wieder mehr Vertrauen gegeben. Ne? Das war dann wieder so ein positiver Moment, wo ich mich überwunden habe. Und aber ich wurde belohnt mit Vertrauen und mit einem guten Gefühl. Und ich dachte, okay, sehr gut, weiter so. Und auch ja, dieses Jahr im Januar, die in der Kita wissen alle Bescheid über meine Phobie. Die Kita-Leitung kam ganz aufgeregt zu meinem Partner geflitzt und meinte, ja, Sag deiner Frau Bescheid, wir haben hier Magen-Darm in der Krippe unten und sie hat auch so Angst davor, dass ihr gleich Bescheid wisst, deswegen noch gar kein Viertel. Und als der gerade an dem Tag scheinbar aufgekommen ist. Und er kommt nach Hause und sagt, ja, die Kita-Leitung hat mir gerade Bescheid gegeben, es ist Magen-Darm in der Kita. Und ich habe gesagt, ja gut, wir können es ja jetzt nicht ändern. Und mein Vater schaut mich an und ich schaue ihn an. Hab ich das jetzt wirklich gerade gesagt? Wir könnten es beide gar nicht passen. So diese Akzeptanz über Dinge, die ich nicht ändern kann. Also in diese Akzeptanz zu gehen, in das Vertrauen zu gehen, das war dann so, das kam für mich plötzlich, aber es hat sich gut angefühlt.
Das kam so aus vielleicht, dir heraus, ne?
Ja, vielleicht, ich hatte ja meine Zeit im Krankenhaus auch Ende letzten Jahres, wo ich das Vertrauen, die Kontrolle komplett abgeben musste. Ich hatte ja gar keine Wahl.
Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz spannender und wichtiger Abschnitt in deiner Heilungsreise, glaube ich. Magst du so ganz grob einfach nur zusammenfassen, warum hattest du keine Kontrolle? Also was ist passiert?
Ja, ich musste ins Krankenhaus aufgrund einer Not-OP an den Mandeln. Und von einer Sekunde auf die andere, ich bin früh zu meiner Hausärztin gefahren und sie sagt, okay, nein, hier ist ein Abszess und sie müssen sofort ins Krankenhaus. Und ich dachte, was, wie? Moment, ich habe gar nichts vorbereitet. Ich kann ja jetzt nicht ins Krankenhaus fahren. Aber ja, die Gesundheit ging vor. Wir haben versucht, alles zu managen und dann war ich da. Eine knappe Woche und es hat zu Hause alles funktioniert. Ich hatte ja gar keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, ob jetzt alles funktioniert. Ich musste ja im Grunde darauf vertrauen, dass mein Partner das zu Hause alles managen wird. Er hat es gut gemanagt. Er hat mir gezeigt, dass ich ihm da vertrauen kann. Und ich mich da einfach auf meine Genesung konzentrieren konnte. Das Ganze musste ich dann, haben wir dann nochmal wiederholt mit der anderen Mandel. Also ich wurde da wirklich herausgefordert.
Also du bist dann nochmal nach Hause und musstest dann ja wieder rein ins Krankenhaus.
Musste dann wieder rein, genau.
Und wenn ich das, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du ja die beiden Krankenhausaufenthalte auch sehr unterschiedlich empfunden. Ne? Ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Punkt.
Ja, beim ersten Mal war ich total außer mir. Also Krankenhaus, dann hatte ich was im Hals. Leute, mit Emetophobie. Meine Hausärztin sagte, ja, das muss bestimmt ausgeschnitten werden. Ich dachte, um Gottes Willen, geht es denn noch schlimmer? Vollnarkose im Hals. Also es war absolutes Vollchaos in meinem Kopf. Aber ich habe das alles überstanden, alles gut überstanden, ohne mich zu übergeben. Es war natürlich nicht schön. Und deswegen war das beim zweiten Mal dann, ich bin dann ja freiwillig reingefahren. Ich hatte das Ganze dann halt auf der anderen Seite. Ich bin dann reingefahren in die Notaufnahme und gesagt, hier, ich war vor 4 Wochen schon mal da. Bitte einmal noch auf der anderen Seite. Und das war, ich habe mir dann bewusst auch ein Einzelzimmer genommen, weil ich wusste, okay, ich brauche meine Ruhe. Es ist ja doch unangenehm gewesen auch. Aber ich hatte auch gar keine Angst dann mehr vor der Narkose. Habe natürlich gesagt, dass ich gerne das gegen Übelkeit hätte. Einfach so zur Sicherheit für mich. Und habe ich auch bekommen, ohne Probleme. Und habe dann wirklich diese 5 Tage für mich alleine in diesem Zimmer gehabt. Vielleicht ist da alles auch nochmal so, konnte ich alles nochmal so sacken lassen. Und hatte dann ja nochmal diese Not-OP. Und auch das war, also ich, ja, es war dann total in Ordnung. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Ich wusste, zu Hause läuft alles. Ich habe meinem Körper vertraut, dass das alles gut gehen wird und dass ich die Zeit auch für mich brauche. Habe das eingesehen, dass das sein muss und konnte das deswegen vielleicht auch gut annehmen und ja, hat mich gut darauf einlassen können dann, ab dem zweiten Mal.
Also quasi alles einfach losgelassen, was du nicht kontrollieren kannst in dem Moment und hast dich so diesem sehr wilden Fluss, der da quasi gerade stürmte, quasi hingegeben und hast gemerkt, dass du, anstatt dass du überspült wirst, einfach getragen wirst.
Genau.
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du auch gesagt, dass du den zweiten Aufenthalt sogar den Umständen entsprechend natürlich auch genießen konntest, weil wann hast du mal so viel Zeit als Mama für dich alleine?
Ja, das war wirklich so. Ich habe mich ein bisschen zuerst, okay, du hättest die Zeit vielleicht auch nutzen können und ein Buch lesen können. Ich habe viele Bücher, Buchempfehlungen auch von dir. Ich hatte die Bücher auch mit im Krankenhaus. Dafür hatte ich tatsächlich aber gar keinen Kopf. Ich konnte mich da nicht drauf konzentrieren und habe dann einfach den ganzen Tag geschlafen, gerätselt, eine Serie von Anfang an geguckt auf der ersten Staffel und habe das dann wirklich genossen, einfach diese Ruhe mal einfach mal runterzufahren, meinen Körper heilen zu lassen und trotz alledem und trotz, dass ich nicht aktiv etwas eigentlich für meine Heilung jetzt, was die Emetophobie betrifft, getan habe, habe ich mich danach stärker gefühlt und sicherer gefühlt und weiter gefühlt als vorher.
Und das ist tatsächlich, ein ganz schöner Punkt, den du da ansprichst, weil das ganz, ganz häufig so ist, weil wir glauben, dass Heilung auch dadurch entsteht, ganz viel tun zu müssen. Und es gibt natürlich Phasen, das ist total sinnvoll, sich Wissen anzueignen, zu verstehen auch, ja. Und dann gibt es aber Phasen, die fühlen sich so gar nicht danach an, ja. Und da passiert so viel Heilung, weil du ja Kontrolle loslässt. Also das ist ja die Erfahrung, die du dann machst in dem Moment, ne? Du lässt die Kontrolle los, du gehst in die volle Akzeptanz und sagst einfach, yo, ich bin halt jetzt hier, ich kann das jetzt nicht ändern. Genau. Also kann ich jetzt auch ein bisschen darauf scheißen, was jetzt da draußen passiert, was auf meiner Arbeit passiert, was zu Hause passiert. Also natürlich ist dir nicht alles scheißegal, aber du merkst halt einfach, okay, es ist nicht meine Aufgabe, mich darum jetzt gerade zu kümmern. Und das hilft einem ja bei dem Kontrollieren wollen. Zu merken oder selber wirklich zu erfahren, es ist nicht alles meine Aufgabe. Ich muss meine Finger nicht überall reinstecken einfach. Ne? Ich kann gar nicht und ich muss aber auch gar nicht. Für mich war ja zum Beispiel auch ein total heilsamer, eine total heilsame Erfahrung, Dinge nicht wissen zu müssen.
Ja, oh ja.
Das war, bei mir war das immer so, ich wollte immer unfassbar schlau sein, ich wollte immer gut in der Schule sein, ich wollte meinem Papa gefallen tatsächlich. Ich wollte einfach wertvoll sein. So wertvoll, dass jemand bleibt in meinem Leben, dass er mich lieb hat, gern da ist, stolz auf mich ist. Und deswegen habe ich versucht, immer schön zu sein und immer wertvoll zu sein, schlau zu sein und mich durch irgendwas zu profilieren, was man von außen halt auch von weit weg auch sehen kann. Und somit bin ich zu einem Menschen geworden, der extrem besserwisserisch gewesen ist, immer gedacht hat, ganz viele Dinge zu wissen und richtig zu wissen und besser zu wissen als andere. Und es ist eine Form von Kontrolle, die ich da ausgeübt habe. Und das war bei mir gab es einen Punkt auf meiner Heilungsreise, es war relativ spät eigentlich, erst als das kam. Also da war die Phobie schon ich glaube schon weg, aber trotzdem hat das nochmal einen ganz, ganz krassen Effekt bei mir gehabt, war, als ich zu meinem Mann sagte, also mein Mann hat sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass ich hatte so eine Phase, wo ich alles in den teuersten Bioläden gekauft habe, weil ich so einen ganz krassen Gesundheitswahn hatte, weil das war auch ein Teil meiner Heilungsreise, gesunde Lebensmittel zu integrieren, weniger Schadstoffe aufzunehmen. Und auf einmal bin ich aber in so ein ganz Extrem gefallen und habe nur noch ganz cleane Lebensmittel und nur noch das Beste vom Besten quasi. Das ist natürlich sehr teuer gewesen. Also unser Portemonnaie hat geblutet in dieser Zeit. Und er irgendwann so, boah, aber du bist ja auch immer teuer und bla bla bla. Und dann habe ich nur gesagt, ich sage, ja, das ist halt überall so teuer, wenn du das in der Qualität kaufen willst. Und da guckte er mich an und sagte, ist das wirklich wahr? Und das war ja der Satz, den ich ja immer in meinen Coachings erzähle. Und ich gucke ihn nur an, im ersten Moment war so, was willst du, kleines Scheißerchen, mir jetzt eigentlich sagen? Ne? also mein Ego voll angeschlagen und gedacht so, was willst du mir jetzt erzählen? Ne? Also auch wieder Kontrolle. Und dann habe ich aber zurückgerudert und habe die Frage aufgenommen. Und er sagte, hast du Beweise dafür, dass in jedem Laden die Bio-Sachen die gleiche Qualität oder, ne, also dass du unbedingt das brauchst oder ist es vielleicht auch teilweise Marketingstrategie, gewisse Bio-Sachen vielleicht besonders teuer zu verkaufen zum Beispiel und andere Lebensmittel reichen auch. Und da habe ich gedacht, na gut, ich kenne ja eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, gehe ich immer zu dem gleichen Bioladen oder zu den gleichen zwei Bioläden und alle anderen in Deutschland kenne ich ja gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das gleiche Produkt in den 300 anderen Läden genau das gleiche kostet oder ob der Laden jetzt tatsächlich der teuerste ist. Ich habe einfach nur so gesagt, ja, es ist überall so teuer. Aber tatsächlich war ich halt auch echt in meinem Laden, der einfach unfassbar teuer gewesen ist. Ja? Und das war so ein ganz lapidarer Moment, der ja jetzt nicht sehr krass wirkt, wenn man sagt, dass er mich geheilt hat. Ja? Also ich meine, es ging um läppischen Bioladen so, ne, und ums Recht haben. Aber es ging um dieses Recht haben. Und ich habe halt gemerkt, eigentlich bin ich so eine kleine Hanswurst, die eigentlich gar nichts weiß. Weil ich weiß nicht, wie die Preise überall sind. Ich weiß nicht, auch wenn ich gewisse Geschichten gehört habe, ich weiß auch noch nicht mal im Ansatz alles über Emetophobie. Ja, vielleicht weiß ich mehr über Emetophobie als viele andere, weil ich mich tagtäglich damit beschäftige, aber ich bin ein ganz kleines Püppchen, das hier auf einem Erdball steht, der um einen Feuerball herumsaust, in einer Geschwindigkeit, die ich mir nicht mal vorstellen kann, in einem Universum, was unendlich ist. Unendlich einfach. Das ist immer noch so krass. Jedes Mal, wenn ich das ausspreche, denke ich, unendlich. Das geht ja gar nicht in meinen Kopf rein.
Ja.
So, ne? Also was weiß ich denn? Und wie wichtig ist dieses Wissen, was ich habe, im Vergleich zu dem gesamten Kosmos?
Ja, also dieses Nicht-Alles-Wissen-Wollen hat mir tatsächlich auch so ein bisschen geholfen. Also ich wollte am Anfang in der Kita unbedingt immer, dass wenn mal ein Darm oben geht, dass da gefälligst ein Zettel an der Tür zu hängen hat, damit ich dann entsprechend reagieren kann. Also habe ich gedacht, okay, gehst du mal in den Elternrat, stellst dich dafür auf, damit du das anbringen kannst. Weil ich hatte in den ersten 4-5 Monaten keine Zettel über gar nichts in dieser Kita gesehen. Dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Habe das also angebracht und es wurde auch teilweise umgesetzt. Also wenn richtige Wellen schlagen, hängen dann da die Zettel auch Scharlach und so weiter. Und habe dann aber für mich festgestellt, nee. Also meine Freundin in der Kita, die haben da über eine App irgendwas, wo dann jede Mama reinschreibt, hier, mein Kind kommt heute nicht, es hat sich übergeben oder es hat Fieber oder was auch immer. Wenn ich jetzt von jedem Kind weiß, dass es sich übergibt, wenn ich an mein Kind denke, was sich ständig übergibt, weil es weint, weil es, keine Ahnung, also unsere Tochter, wie gesagt, das sage ich immer, sie ist auf die Welt gekommen, um mich zu heilen, dann werde ich ja nicht mehr froh, wenn ich alles wissen würde von jedem. Und habe dann gedacht, okay, glaube ich, lebe ruhiger, wenn ich das nicht weiß, dass da irgendein Kind sich da übergeben hat. Also bin ich davon abgekommen und dachte, gut so, sollen die da mal das wieder so ein bisschen abflachen lassen. Wenn große Wellen sind, müssen die es ja auch ausschreiben. Ne? Aber auch auf Arbeit, wenn meine Kollegen erzählen, sie sind krank. Ich wollte immer alles ganz genau wissen. Was für eine Krankheit hast du? Warum? Wann? Ne? Wann hast du das letzte Mal Durchfall gehabt? Oder was auch immer, je nachdem, was war. Ich wollte alles ganz genau wissen, um dann zuzuordnen, wie kommt diese Krankheit jetzt zu mir?
Wie über groß ist die Gefahr? Über welchen Weg? Welche Türklinke hat die Person angefasst?
Genau. Und auch da habe ich gedacht, nee, ich werde das gar nicht mehr so genau hinterfragen, weil es macht mich ja nur unnötig verrückt. Angesteckt habe ich mich nie. Ja. Es war immer nur diese Tage, die dann vergehen, wo man sich dann schlecht fühlt, weil man sich Gedanken macht und in Angst lebt, um dann nach 4-5 Tagen festzustellen, okay, alles klar, war jetzt hier Quatsch, aber wie viel Zeit ist da drauf gegangen? Wie viel Lebenszeit habe ich verschwendet und in Angst gelebt? Völlig umsonst.
Ja, total. Ja, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich unserem Kindergarten für gedankt habe. Unsere Kindergartenzeit ist jetzt zu Ende und ich habe mit dem Erzieher gesprochen, habe gesagt, ich danke euch, dass ihr keine Zettel raushängt, außer bei Läusen und bei Scharlach, glaube ich. Also es ist auch Pflicht, ne? Also macht auch Sinn bei ein paar Dingen, aber dass sie das nicht machen, weil alles, was du auf dem Schirm hast, das musst du auch verfolgen irgendwie. So, ne? Dem musst du nachgehen, so im Kopf einfach. Ja. Das ist eine Aufgabe, die zu lösen ist. Und wenn es die Aufgabe gar nicht gibt scheinbar, dann ist auch alles gut. Im Moment. Weil ich sage immer, das Ziel ist es, mit der Emetophobie dahin zu kommen, dass du, nicht, dass du sagst, boah, wenn ich jetzt Magen-Darm habe, dann geht es mir total gut und ich bin voller Energie und finde das ganz toll, sondern das ist ja unrealistisch, sondern zu sagen, okay, das ist eine Herausforderung, ja, wir müssen die Ärmel hochkrempeln, das wird jetzt kacke für 24, 48 Stunden, 36 Stunden, wie lange es auch dauert, dann zu akzeptieren, es wird kacke und ich darf auch leiden währenddessen, ich darf weinen, ich darf zittern, ich darf das doof finden. Also ich habe genug Freundinnen auch ohne Emetophobie, die sagen, ganz ehrlich, ich habe mich auch schon mal im Abstellraum versteckt, damit mein Mann das macht. Ja. Das kenne ich von anderen Personen auch. Aber der große Unterschied ist oder das große Ziel ist es, die 363 andere Tage im Jahr nicht in dieser Obachtstellung zu leben. Und in den Gedanken, was ist wenn? Sondern zu akzeptieren, was da ist. Zu akzeptieren, wenn es einem gut geht. Und zu akzeptieren, wenn es einem schlecht geht. Und sich genau, also immer das nutzen, was da ist. Ja? Also wenn's dir, wenn du gesund bist, dankbar zu sein. Das zu nutzen, dass du Energie hast. Dein Leben zu nutzen. Zu nutzen, dass du Unternehmungen machen kannst. Ja? Dinge erleben kannst, Dinge erfahren kannst. Und auf der anderen Seite aber auch, zu akzeptieren, wenn du krank bist und wenn du müde bist und erschöpft bist und wenn du deine Periode hast oder was auch immer dich dazu bringt, langsamer und ruhiger zu werden. So, ja, auch gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Mhm. Zu entschleunigen, mal mit dem Vibe auch zu gehen und zu akzeptieren einfach, okay, wir haben jetzt gerade nicht Sommer und Halligalli und allem drumherum, sondern wirklich, ja, zu akzeptieren und damit zu gehen. Also so ein bisschen auch zu wissen, zu kultivieren, egal welche Herausforderung in meinem Leben kommen wird, ich werde sie irgendwie meistern. Ich muss sie nicht genießen, aber ich werde sie meistern. In dem Wissen, dass es ein Zukunfts-Ich gibt, das sich darum kümmern wird und das alle Fähigkeiten und alle Ressourcen hat, damit klarzukommen. Also muss ich ja gar nicht im Hier und Jetzt damit klarkommen. Ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, was passiert, wenn, sondern ich mache es, wenn es unausweichlich vor meinen Füßen steht quasi. Ja.
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 Und das ist so erleichternd und so befreiend,
ja,
wenn man die Tage einfach genießen kann,
ja,
ohne Angst.
Ja.
Keine Ahnung, wie ich mich fühlen werde, wenn wir wieder mal einen Samen im Haus haben. Aber jetzt, wo wir es nicht haben, das ist so gut, dass man sich darüber keine Gedanken mehr macht.
So schön. Ja. Was würdest du sagen, also jetzt in deinem Alltag aktuell, wie präsent ist die Phobie noch für dich? Wenn du es wirklich einschätzen könntest auf einer Skala von 0 bis 10 und 0 ist, ich denke im Alltag nicht mehr daran. Also allein auch diese, ich sage jetzt mal, du hast ein Brötchen in der Stadt in der Hand und hast gar nicht den Impuls jetzt irgendwie zu desinfizieren, das wäre jetzt 0. Ja? Also es kommt gar nicht mehr in dein Bewusstsein rein. Beziehungsweise es wird kein Gefühl mehr ausgelöst. Ja? Und 10 wäre jetzt, okay, du hast noch Panikattacken, du bist permanent im Kampf- oder Fluchtmodus, bist in dieser Anspannung. Was würdest du sagen, wo befindest du dich aktuell?
Ich würde sagen, bei einer 2.
Mhm.
Würde ich sagen.
Magst du erklären, warum 2, warum du die 2 gewählt hast?
Also ich, bei der 0, wenn du sagst, es kommt nicht mehr ins Bewusstsein, das ist nicht der Fall. Also ich esse mein Brötchen auch nach dem Einkaufen und ich nehme die Desinfektion gar nicht mehr mit.
Mhm.
Und ich habe auch jetzt schon Momente, wo ich tatsächlich auf öffentliche Toiletten gehe und mir danach nicht mehr die Hände desinfiziere. Das war immer noch so das Letzte, was so übrig blieb.
Mhm.
Mache ich auch nicht mehr.
Und hat es immer noch keinen Magen-Darm?
Nein, hat immer noch keinen Magen-Darm.
Kurze Side-Note.
Ja, wir waren jetzt erst kürzlich am Wochenende Holz holen für unseren Zaun und da haben wir das Holz, die Handschuhe, es war dreckig und danach waren wir noch einkaufen, Großeinkauf machen und wir hatten aber keinen Mittag und ich habe mein Brötchen so gegessen auf der Hand. Ich fühle mich trotzdem, es ist noch also auch schwitzig jetzt im Sommer. Ich fühle mich einfach, ich würde mir gerne die Hände waschen. Nicht desinfizieren, gar nicht so aus dieser Emetophobie, extrem Angst heraus, so gar nicht. Es fühlt sich einfach schmutzig an in dem Moment. Ich mache es trotzdem. Das heißt, also im Kopf habe ich es schon noch. Also auch, wenn das jetzt hier im Umkreis irgendwo, ich nehme das schon noch wahr, wenn auch wir in der Gruppe schreiben und jemand schreiben würde, hier ist mein Darm, ich würde es schon noch so, ne, ich war das schon noch hellhörig. Aber es ist in 99% der Fälle kein Angstgefühl mehr dabei, dass ich das jetzt auf mich projiziere. Es kommt natürlich auf den Tag an, vielleicht wie fit fühle ich mich und wie bin ich gerade mental aufgestellt. Aber es löst halt keine Angstzustände mehr aus.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Also das ist tatsächlich, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir reden ja immer noch über etwas, was ja eklig ist, ja, und was man nicht gerne hat. Und das Schwierige ist immer, diese Grenze zu finden zwischen, was ist jetzt normaler Ekel, weil ich meine, den Satz wirst du auch millionenmal gehört haben, so, es findet halt jeder eklig.
Ja.
Und nur ein Emetophobiker kann tatsächlich nachvollziehen, dass es aber eine Grenze gibt zwischen, ich finde es einfach eklig und hätte das gerne nicht und ich fürchte mein Leben. So, ja. Also das ist ja, wir sprechen von diesen Extremen. Ja, natürlich nicht immer, ist nicht alles schwarz und weiß, aber ich glaube, das ist wirklich wichtig ist zu unterscheiden, was löst was in dir aus. Ich habe das zum Beispiel immer noch, das geht einfach nicht weg aus meinem Kopf, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Kaffeeflecken auf dem Boden sehe, am Bahnhof oder keine Ahnung was, das ist die erste Gedanke ist, oh, sieht aus wie Erbrochenes.
Ja.
Es macht halt nichts mehr mit mir. Ja. Mhm. Aber es kommt immer noch, also gut, jetzt beschäftige ich natürlich mich auch weiterhin jeden Tag damit, ne, durch meine Arbeit. Es gab ja auch eine Zeit lang, da habe ich tatsächlich die Emetophobie auch komplett vergessen, aber es ist irgendwie noch präsent und diese Verknüpfung findet noch statt, aber es löst kein Gefühl mehr aus, also stört es mich halt auch nicht. Ne? Ich finde es interessant, wie das noch so abgespeichert ist. So. Aber ich kenne viele Menschen, die auch ein Ekelgefühl empfunden hätten, wenn sie ohne Emetophobie, wenn sie dreckige Hände haben oder allem drumherum. Gerade nach Corona ja auch ein Riesenthema, sich nicht die Hände zu waschen, wenn du jetzt gegessen hast zum Beispiel. Ne? Also da mag ich jetzt mal mich wagen, in den Raum zu werfen, dass es nicht unbedingt was mit der Phobie noch haben zu tun haben muss, wenn es kein Angstgefühl mehr in dir auslöst. Ne?
Ja.
Das wäre ja ein Zustand, wenn es jetzt so bleiben würde, wie es jetzt ist. Also sagen wir jetzt mal, du würdest dich gar nicht mehr entwickeln. Könntest du fein damit sein?
Ja. Das könnte ich. Das mit den Flecken auf dem Boden, das ist auch so ein Vergleich, der sich geändert hat. Also vor anderthalb Jahren irgendwann im Winter waren hier bei uns vor dem Haus, also nicht direkt, aber auf meiner täglichen Hunderunde mehrere Flecken erbrochen ist und ich habe wirklich 3-4 Tage gebraucht, um zu akzeptieren, dass ich mich von diesen Flecken, dass die mir nichts getan haben. Ja, der Hund, ob der eventuell zu nah da rangekommen ist oder hat er danach meine Zehe geleckt oder so. Also wie könnte ich jetzt mit diesen Flecken in Berührung kommen? Das hat 3-4 Tage gedauert, bis das dann weggegangen ist und jetzt, gerade in dem Ort, wo ich arbeite, das ist eine größere Stadt, sind öfter irgendwelche Flecken, keine Ahnung was, auf meinem Weg vom Parkplatz bis ins Büro. Ich finde das schon auch noch eklig, aber ich habe da halt keine Angst. Also ich sehe das, nehme das wahr, denke, oh, hier hat wahrscheinlich jemand erbrochen oder hat was, ist der Joghurt runtergefallen.
Ja.
Aber es beschäftigt mich dann den restlichen Tag nicht mehr.
Ja, genau. Ja,
vielleicht gehe ich beim Zurückweg zum Auto dran vorbei, mache ein bisschen größeren Bogen, wenn ich wieder zurücklaufe, ne? Aber es ist jetzt nicht mehr, dass ich da über diesen Flecken abdenken muss.
Ja. Da hatte ich tatsächlich ein ganz interessantes Learning für mich, um mit diesem Ekel auch umzugehen oder mit der Verantwortung, die sich daraus entwickelt. Ich war einkaufen, ich hatte einen ganz miesen Tag, alles an diesem Tag ist schiefgelaufen einfach. Und ich war mit den Kindern alleine. Die waren deutlich kleiner noch als jetzt, also im Kleinkindalter wirklich. Und ich wollte unbedingt Rohmilch kaufen und Eier kaufen beim Bauern, am Automaten ziehen. und habe mir einen riesen Stress gemacht deswegen. Und naja, habe es endlich aber dann geschafft. Der hat mich ultra gestresst, deswegen habe ich es dann geschafft. Habe endlich so gedacht, oh yes, jetzt hast du endlich, ne, hast du dieses To-Do abgehakt. Steige aus dem Auto aus, mache meinen Kofferraum auf und habe schief geparkt. Und es waren Glasflaschen und die Eier halt und drei Packungen Eier. Und ich glaube, zwei oder drei Flaschen Milch sind halt rausgekullert auf unseren, auf unsere Einfahrt. Und es sah halt richtig eklig aus, ja, also auf jeden Fall, ein Emetophobiker hätte auf jeden Fall ein Problem mit dem Anblick gehabt, ja, weil es ja auch runterplatscht, so, ja. Und ich stand da und mein erster Impuls war, ich will das nicht. Kann meine Mama das wegmachen? Meine Mama wohnt eine Stunde weit weg, ja. Die war nicht mal da. Ich bin eine erwachsene Frau mit zwei Kindern. Aber mein erster Impuls war, scheiße, ich will das, also Fluchtimpuls. Ich will das jetzt nicht. Ich will mich jetzt nicht darum kümmern müssen. Kann meine Mama das machen? Und ich stand da und das war ein wichtiger Prozess für mich, weil ich dann da stand und ich musste mit dieser Frustration und dem Ekel, der da entstanden ist, es hatte nicht unbedingt was mit Emetophobie zu tun, sondern es hatte was damit zu tun, jetzt diese Herausforderung selber meistern zu müssen, also Verantwortung zu übernehmen. Und ich stand da und ich habe geweint, weil in dem Moment mir bewusst geworden ist, ich bin jetzt hier die Mama. Ich muss das jetzt machen.
Ja.
Und ich habe gedacht, es wird keiner kommen. Es wird jetzt keiner kommen, der mir hilft oder ich hätte es gerne gemacht. Und das ist ein Verhalten, was ich aus der Phobie noch sehr gut kenne, weil ich mich häufig auch ängstlich und klein gemacht habe, in der Hoffnung, dass jemand kommt und mir hilft. Ja.
Ja.
Ich glaube tatsächlich mittlerweile so ein bisschen, dass mein Papa so auf, ne, als Ritter kommt und mich rettet quasi, so aus dieser Situation. Und es kam halt keiner. Und das war aber so wichtig in dem Moment, dass keiner gekommen ist, weil ich es halt weggemacht habe und gemerkt habe, okay, es war jetzt eine Herausforderung, jetzt scheiße angefühlt. Ich habe dabei geweint, wie so ein, auch dann kam auch die Scham, was denkt meine Nachbarn, jetzt ist die da und weint, weil sie ein paar Eier wegmachen muss. Ja. Und das war aber ein Heranreifen in mir. Das war ein Reifungsprozess. Mhm. Ich bin erwachsen geworden in dem Moment. Also ein Stückchen erwachsener. Ne?
Ja.
So banal. Es ist mir
bewusst geworden, ja.
Mhm. Es ist mir bewusst geworden, dass ich da noch so einen kindlichen Anteil in mir drin habe. Ja, voll krass. So, weil, deswegen sage ich ja immer, Heilung kann in allem stecken. Mhm. Wenn das Bewusstsein dafür da ist. Ne? Auch solche Situationen, sie sind so, eigentlich, man denkt so, so egal, aber können so wichtig sein. Ne?
Ja.
Was würdest du sagen, um das Ganze abzurunden, wenn du deinem früheren Ich, also du hast dich, bei mir hast du dich im November 2023 gemeldet und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist deine Reise generell in 2023 gestartet. Mhm.
22. Ja, 22 schon.
Okay. Was würdest du deinem früheren Ich mitgeben? Was würdest du ihm gerne sagen, wenn du wüsstest, ey, da ist jetzt wirklich diese Sinja, die steht jetzt an diesem Punkt. Die hat ihre kleine Tochter und die geht in die Kita und die sitzt abends auf der Couch und zittert, weil sie bei jedem Mucks, bei jedem Grummeln, bei jedem komischen Geräusch, was das Kind durchs Babyfon von sich gibt, eigentlich Sorge hat, kommt da jetzt gleich was? Ja?
Mhm.
Was würdest du der Sinja sagen wollen?
Sei mutig, würde ich sagen. Sei mutig und hab Vertrauen in dich, glaub an dich, dass deine aktuelle Wahrheit nicht stimmt.
Hm.
Also, dass es nur in deinem Kopf gerade das Problem besteht, aber es, die Wahrheit sieht anders aus, die eigentliche Wahrheit.
Mhm.
Und hab den Mut, den Weg zu gehen, dich mit dir selber zu beschäftigen,
mhm.
mit tiefen Wunden vielleicht auch zu kramen. Das ist sicherlich auch nicht immer angenehm.
Mhm.
Manche Begegnungen, manche Situationen auch in der Kindheit, die man da vielleicht ein bisschen bearbeiten muss,
mhm.
die man sich da stellen muss. Aber es lohnt sich so sehr.
Mhm.
Ja.
Was würdest du sagen, was war anstrengender, die Phobie auszuhalten oder an der Phobie zu arbeiten?
Die auszuhalten. Mhm. Ja. Viel anstrengender. Mhm. Wenn man jetzt, ich hatte den Vergleich ja irgendwie bewusst gar nicht mehr, wie leicht das Leben ohne Phobie ist. Das war jetzt seit meiner Jugend. Immer. Es gab mal schlechtere und mal bessere Tage, ja. Aber diese Leichtigkeit so bewusst zu haben wie jetzt, kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Und es ist so schön. Und das würde ich dir gerne sagen, dass es sich eben so sehr lohnt, diesen Weg zu gehen, alles zu probieren auch. Manche Sachen fühlen sich vielleicht auch gar nicht gut an. Das ist auch in Ordnung, aber irgendwie ist jeder Versuch, ist es wert. Dass man daran wächst und dann diese Leichtigkeit wieder zu spüren. Ja.
Ja. Ich kann mich noch an eine Situation beim Retreat erinnern. Diese wundervolle Zeit, die wir da gemeinsam verbracht haben. Ja. Da fangen wir beide direkt an zu strahlen. das war so schön. Du hast zum Abschluss, glaube ich, hast du gesagt, dass du schon häufiger mal von anderen Menschen gehört hast, dass sie hinterher diesen Punkt gespürt haben, dass sie wussten, warum sie etwas durchgemacht haben. Und dass du da gesessen hast. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du gesagt, ich habe jetzt das erste Mal gespürt, dass das auch gut gewesen ist, dass ich die Phobie hatte. Kannst du dich an diesen Punkt erinnern?
Ja, dass ich das so als Geschenk jetzt inzwischen sehen kann.
Ja.
Meinst du das?
Ich glaube, das ist für viele so surreal, wenn man das so sagt.
Ja. Ja,
total. Kannst du uns noch ein bisschen teilen, was du da in dem Moment empfunden hast?
Ich habe so gedacht, wenn ich diese Phobie nicht hätte, hätte ich mich vermutlich ja nie so mit mir selber beschäftigt. Ich weiß es nicht, es ist jetzt wieder so eine Empfindung einfach. Diesen Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe und den Weg, den ich jetzt gegangen bin die letzten Jahre, der hat mich so zu mir selber geführt irgendwie und hat mich so viele tolle Momente auch erleben lassen. Allein das Retreat, ich hätte es ja niemals sonst mitgemacht. Mhm. Und diese Erfahrung allein mit den anderen Frauen und dieses Vertrauen und diese Verbundenheit mit den anderen Frauen und mit dir, das hätte ich ja nie erlebt. Mhm. Und da habe ich so gedacht, irgendwie bin ich froh, dass ich diese Phobie habe, dass ich das erleben konnte. Und diesen Vergleich, also dieses Gefühl von jetzt so empfinden kann und jetzt so richtig für mich spüren kann, hätte ich ja sonst nie gehabt, diesen Wandel auch. Mhm. Ich kann mich noch genau erinnern, wie schlecht ich mich fühlte noch vor einigen Jahren. Mhm. Wie ich da saß und gezittert habe, dieses Gefühl. Ne? Das ist, das vergesse ich vermutlich nie, keine Ahnung. Also man weiß ja, wie man leidet.
Ja, voll schön. Voll schön, dass, wenn das ist ja bei mir im Endeffekt, ist es genau das Gleiche. Wenn ich die Phobie nicht gehabt hätte, dann hätte ich niemals, dann könnte ich niemals diese Arbeit hier machen, wären niemals diesen wundervollen Frauen begegnet und hätte niemals dieses Retreat gemacht. Das ist ein ganz, ganz toller, magischer Punkt, an dem du, den du da erfahren hast. Voll schön. Ja. Ja. Dann kommen wir zum Ende. Gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch gerne sagen möchtest? Etwas, was du gerne mitgeben möchtest?
Ja, ich würde jedem oder jeder, in der Regel sind es ja Frauen leider, den Mut geben, den Mut wünschen, Dinge auszuprobieren. Die sich, wo man denkt, die könnte ich jetzt versuchen zu integrieren, also sei es jetzt das mit dem Desinfizieren für mich als ersten Schritt, so zu testen, okay, ich werde das jetzt ein bisschen vielleicht versuchen einzuschränken, so wie es sich noch gut anfühlt und da einfach zu vertrauen, dass nichts passieren wird, weil es gibt ja die positiven Beispiele, es gibt dich und es gibt jetzt auch mich, wo man sieht, es passiert nichts.
Ja, und es gibt ja auch all die anderen Menschen da draußen, denen ja auch tagtäglich nichts passiert. Ne? Das sage ich mir immer wieder auch, oder das habe ich mir vom Heilungsweg ganz, 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 ganz oft gesagt. Die sind ja alle ein lebender Beweis dafür, dass man nicht in Angst leben muss und dass man nicht daran stirbt.
Absolut.
Also ja, meine, auch so die Sicht zu kultivieren der anderen Person, ne?
Ja, ja. Das ist unsere Wahrheit, die halt aber nicht, sie ist nicht, sie stimmt einfach nicht. Sie stimmt einfach nicht. Wenn man die anderen Menschen in seinem Umfeld betrachtet, die einkaufen gehen und sich nicht die Hände desinfizieren und dennoch nicht alle 2 Wochen Magen-Darm erkrankt sind.
Ja.
So ist die wirkliche Wahrheit. So ist es. Und ja, den Mut zu haben, das einfach mal auszuprobieren und zu spüren, okay, es ist eigentlich auch ganz geil, wenn man mal mit dreckigen Fingern das Brötchen isst.
Ja.
Es fühlt sich gut an.
Ja, es fühlt sich halt nach Freiheit an. Ne? Also du kannst selbstbestimmt, du kannst selber entscheiden, was tust, was möchtest du tun. Ne?
Mhm. Ja.
Ja, richtig schön. Voll gut.
Kann sich sehr lohnen.
Ja, total. Ich danke dir, Sinja. Ich danke dir zum einen für dein Vertrauen, was du mir jetzt seit 1,5 Jahren immer wieder gegeben hast, in verschiedenen Phasen und Situationen. Das bedeutet mir wirklich, wirklich, wirklich ganz arg viel. Und dass ich ein bisschen ein Teil sein durfte von deiner Reise und das, das jetzt mit dir hier nochmal zusammenzufassen, ist ein richtig, richtig schöner Moment, finde ich. Und ich glaube, dass diese Podcast-Folge ganz, 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 ganz vielen da draußen wirklich dolle helfen kann. Deswegen danke für deine Zeit und für deine Offenheit und für den Mut, auch da wieder. Ja, du bist gesprungen.
ja, springen. ja.
Das ist so ein kleiner Insider aus dem Retreat, dass wir gesagt haben, springen, ja, springen, tu es. Warte nicht da oben auf diesem Sprungbrett, auf diesem 10-Meter-Brett, dass es besser wird. Ja, warte nicht auf den Moment, dass es sich besser anfühlt, sondern spring, obwohl es sich kacke anfühlt und du wirst merken beim Sprung, ich werde nicht sterben.
Genau. So,
ja. Vielen, vielen Dank, Sinja.
Ja, danke dir.
War gut.
Ja.
Okay.